Freundin, die mit 18 Jahren auch so einen Gottesdienst wie diesen hier besucht hat. Vielleicht ein bisschen anders. 18 Jahre alt, Tochter eines Postboten. Und sie arbeitete als, ja, heute würde man sagen, Hauswirtschafterin in einem Betrieb. Und diese Frau, junge Frau, die hört die Predigt, die singt bei den Liedern mit, beim Lobpreis mit. Und Gott spricht sie an. Gott spricht sie so tief an, dass sie merkt, ich muss mein Leben ändern. Das, was ich bisher so vorhatte mit ein bisschen Geld verdienen und das, was mich sonst so bewegt, das kann ich nicht einfach so weitermachen. Ich möchte ganz für Jesus da sein. Und sie sagt, ich gehe als Missionarin raus. Das spürt sie tief im Inneren, dass Gott das zu ihr sagt. Und deswegen macht sie sich auf, kündigt ihre Arbeitsstelle und geht hin zu der ersten Missionsgesellschaft, einer riesigen Missionsgesellschaft, um sich dort vorzustellen. Macht dort ein dreimonatiges Praktikum. Und in diesem dreimonatigen Praktikum kommt sie zum Abschlussgespräch. Und in diesem Abschlussgespräch wird ihr gesagt, sie sind nicht tauglich für die Mission aufgrund ihres mangelnden Intellekts. Wir haben vorhin gesungen, Blessed be your name. Also, wie war das auf Deutsch? Ich kenne nur immer den Englischen. Wie war das? Dir gehört mein Lob. Das klingt gut, solange es einem gut geht. Wir haben aber auch gesungen, auch in schweren Zeiten sollen wir Gott loben. Kann man das in diesem Moment? Was ist denn mit Gottes Reden? War das ein bisschen Gefühlsduselei, was da passierte? War das ein bisschen zu viel nachgedacht, zu viel in die eigene tiefe Seele hineingehorcht? Was war denn das? Was macht diese Frau? Diese Frau geht zurück in ihren Beruf und arbeitet 2 lange Jahre und spart alles Geld, was sie hat und geht auf eigene Faust nach China. Diese Frau heißt Gladys Elwood. Und ein bekannter chinesischer Schriftsteller, der hat über sie gesagt, dass sie eine der bedeutendsten Gestalten der chinesischen Geschichte des 20. Jahrhunderts ist. Diese Frau geht durch Irrung und Wirrung hindurch in den Kriegen, die damals herrschten, also um 1920 war das Ganze, und lebt ihre Berufung, obwohl man ihr sagt, du bist eigentlich zu dumm. Was ist denn bitte mit Glauben? Und was ist denn bitte mit Zweifeln? Was ist denn bitte, wenn alles gegen mich steht und ich dastehe? Und Gottes Zusage, Gottes Reden vielleicht gehört habe, aber alles dem entgegensteht. Wenn Menschen mir sagen, ey, das schaffst du nie. Du bist zu dumm, du hast nichts. Und das wird nichts. Ist Gladys Elwood vielleicht eine Ausnahme? Das ist die Frage, die wir haben. Heute Abend soll es darum gehen, um Glauben und Zweifeln, um ein Spannungsbogen, den wir immer wieder erleben im Glauben. Und genau über diesen Spannungsbogen, ja, da gibt es eine Geschichte und die möchte ich gerne vorlesen. Ihr könnt hier mitlesen. Wer eine Bibel dabei hat, der kann mitlesen in Johannes 4, die Verse 46 bis 53. Johannes 4, die Verse 46 bis 53. Johannes schreibt dort, in Galiläa kam Jesus auch wieder nach Kana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Damals lebte in Kapharnaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, ging er zu ihm hin und bat ihn, komm doch nach Kapharnaum und mach meinen Sohn gesund, er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm, ihr alle glaubt mir nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm doch mit mir, bevor mein Kind stirbt. Geh ruhig heim, sagt Jesus zu ihm, dein Sohn lebt. Er glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und ging. Schon unterwegs kamen ihm seine Diener entgegen und berichteten: Dein Sohn lebt. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Und sie antworteten: Gestern Mittag um 1 Uhr hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde geschehen war, als Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben an Jesus, er und seine ganze Hausgemeinschaft. Diesen Text habe ich mal in 2 Gedanken eingeteilt. Der erste Gedanke, der mir beim Lesen dieses Textes kam, war: Jesus, ein Notnagel, der aber echten Glauben will. Jesus ist ziemlich weit rumgekommen und nun ist er endlich wieder in Galiläa, da wo er sein allererstes großes aufsehenerregendes Wunder getan hat. Damals gab es 2 Wein für alle und das war super, weil auf der Hochzeit war dummerweise gerade die Weinreserven aufgebraucht. Das ist der Ort, an dem Jesus jetzt zurückkehrt. Und dieses erste Wunder, was er getan hat, hat die Leute aufmerksam werden lassen. Wäre mir auch so gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn jemand schon so viel Wein macht aus Wasser, wird man natürlich aufmerksam. Die Leute in Galiläa haben ihn verfolgt, seine Entwicklung verfolgt, das, was man so von ihm hörte, auch bis nach Jerusalem. Dort sah man, was aus diesem Jesus wurde. Man sah ganz genau, dass er Dinge tat, die andere nicht taten, die andere nicht tun konnten. Und so braucht man sich nicht zu wundern, dass Jesus in Kana von diesem Mann angesprochen wird und dass der ihn bittet, mit nach Kapernaum oder Kapharnaum zu kommen, damit er seinen Sohn heilt. Aber beim bisschen genaueren Hinschauen wundert es einen doch, wer ihn da fragt. Das ist nicht irgendeiner. Das ist ein königlicher Beamter. Ein Angestellter im Königshaus von Herodes. Das ist einer, der hat eigentlich Kontakte. Das ist ein richtiger Netzwerker. Der kennt alle diejenigen, die ihm normalerweise helfen können. Der kennt die ganzen Quacksalber. Der kennt die ganzen Kräuterfrauen, die bei dem hohen Herrn reinkommen und helfen, wenn mal Not am Mann ist. Aber scheinbar hilft ihm dieses Netzwerk aus Beziehungen kein Stück weiter. Und es bleibt nur noch eine Möglichkeit, eine allerletzte Möglichkeit. Sein Junge schwebt in Lebensgefahr und er zieht los. Er hört, Jesus ist in der Nähe. Von dem hört man, dass er irgendwie Kranke gesund machen kann. Vielleicht hilft das noch. Jesus ist für ihn der allerletzte Strohhalm, so ein mächtiger Mann aus dem Königshaus, der verzweifelt den letzten Strohhalm sucht. Er will alles versucht haben für seinen Sohn. Und in diesem Abschnitt begegnet uns auf einmal Jesus nicht so in seiner tollen Art und Weise, so einfühlsam und nett, sondern hier begegnet uns Jesus, als wenn ihm gerade eine riesige Laus über die Leber gelaufen wäre. Denn dieses Anliegen, was er nun wirklich ernst meint, darauf antwortet er mit einem lapidaren Satz: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr wohl nicht. Toll. Also ich wäre bedient gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da gestanden hätte. Ich hätte mich gefragt, was mache ich denn da bitte? Nimmt er mir das nicht ab? Was ist denn das bitte für ein harter Satz, der hier fällt? Das ist doch gar nicht mehr der Liebhab-Jesus. Und dieser Mann, der steht da und fängt nicht an zu diskutieren. Der fängt nicht an, Jesus irgendwie überzeugen zu wollen und zu sagen, hier du, ich bin, gehöre zu den anderen, zu den Guten, komm einfach mit und dann wird alles gut. Der fängt nicht an, irgendwie zu verhandeln oder ähnliches. Nein, der steht da, lässt Jesus aussprechen. Das Einzige, was er macht, ist, dass er seine Bitte nochmal äußert. Mehr nicht. Und Jesus? Jesus, der Notnagel an dieser Stelle? Jesus hilft. Jesus ist der letzte Notnagel. das nicht dumm? Also wenn ich mitbekomme, dass ich immer nur zweite, dritte, vierte oder fünfte Wahl bin, ich kenne das also manchmal beim Fußball, ja, da wird gewählt, Gruppen gewählt, und gerade wenn man neu irgendwo in eine Gruppe kommt, dann hat man so ein peinliches Gefühl, weil man derjenige ist, der am Ende überbleibt. Und man hat schon sämtliche Lust verloren, weil schon 15 andere weg sind und ich eigentlich noch dazukommen kann. So würde ich mich fühlen. Und Jesus? Jesus ist der Notnagel. Und wisst ihr was? Jesus macht es noch nicht einmal etwas aus, der letzte Notnagel zu sein. Er ist gerne der letzte Notnagel. Die letzte Hoffnung, auf die man hoffen kann, weil er gerne hilft. Jesus will nicht, dass einem irgendwas peinlich ist, wenn man zu ihm kommt. Er will denen helfen, die in Not geraten. Ja, sogar denen helfen, die untreu ihm gegenüber sind. Und wisst ihr was? Dass Gott der letzte Notnagel ist, das hat System. Das finden wir immer wieder in dieser Bibel. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, 2. Chronik 6. Dort nennt man das Tempelweihgebet. Die Israeliten haben einen riesigen Tempel gebaut für Gott, ein riesiges, prunkvolles Ding. Der Salomo, der zeigt das immer gerne vor an alle, die vorbeikommen. Und die haben sich vorgenommen, an dieser Stelle soll Gott ganz besonders geehrt werden. Und denen ist das nicht zu teuer. Die hauen da richtig was raus. Sie haben sich vorgenommen, dort beten sie den Gott an, den sie vertrauen. Und bei der feierlichen Eröffnung betet eben der König, der das Ganze initiiert hat und der das durchgeführt hat, der so der Haupterbauer war. Und statt der üblichen Lobeshymnen und den ganzen tollen Reden, die man da schwingt, gibt es noch was ganz anderes. Der Salomo, der fängt an, über Hungersnöte, über Dürren und über verlorene Kriege zu reden. Hoppala, habe ich mir gesagt. Das passt irgendwie nicht so hin. Normalerweise kommt doch der Bürgermeister. Bei Salomo nicht. Der sagt, Gott, wir werden dir untreu werden. Und du wirst trotzdem für uns einstehen. Darum möchten wir dich loben. Auch wenn wir dir untreu sind, auch wenn wir uns von dir entfernt haben, auch wenn wir gegen dich sündigen, bist du trotzdem da und bist unsere Hilfe. Ja, selbst wenn wir in ein anderes Land verfrachtet werden, bist du da und wirst uns helfen. Der Salomo, der könnte einem ein bisschen wie so ein Depressiver vorkommen. Aber ich glaube, er hat einfach nur ein furchtbar realistisches Bild von sich und seinem Volk. Der nimmt sich damit rein. Und er rechnet damit, dass Menschen nicht treu sind. Dass sie so untreu sind wie alle anderen. Salomo hat verstanden, was im Psalm 50,15 steht. Dort wird gesagt, bist du in Not, so rufe mich um Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich loben. Gott sehnt sich nach intensivem Kontakt und er geht sogar so weit, dass er über seine Strafen und seine Konsequenzen hinausgeht und sagt, ich werde euch sogar helfen, wenn ihr noch so untreu seid. Und das lässt sich leicht übertragen ins Neue Testament. Selbst da sagte Paulus im Römerbrief, meine Liebe ist so groß, dass ich für euch eintrete, als ihr noch meine Feinde wart, als ihr noch nichts von mir wissen wolltet. Gott weiß ganz genau, dass wir eben nicht unser Leben im Griff haben, dass wir noch so tolle Versprechungen machen können, dass wir noch so gut versuchen können, irgendwie heilig zu leben. Trotzdem werden wir fallen. Trotzdem werden wir ungehorsam. Wenn ihr das nächste Mal in Schwierigkeiten geratet, ob an der Uni oder am Arbeitsplatz, wo auch immer, ob ihr eure stille Zeit morgens gemacht habt oder nicht, wenn ihr in Not seid, geht auf Gott zu. Der will euch helfen. Der wird für euch da sein. wenn ihr ihn darum bittet. Fasst seine Hilfe und sei ja auch der letzte Notnagel. Ich möchte noch kurz diesen etwas krassen Satz von Jesus erklären. Der führt so ein bisschen zu einem Ja, aber. Jesus will gerne helfen, aber der will nicht der absolute Wunderheiler sein. Erwartet bitte nicht von Jesus, dass er euch überall mit Pyrotechnik rausholt. Ja? Denn das steht ihm nicht. Jesus weiß ganz genau, dass ein Wunderglaube an etwas, was außergewöhnlich kommt, daherkommt, nicht der Glaube ist, der trägt. Und schon gar kein echter Glaube ist. Er will keinen Glauben, wo Jesus nur dafür zuständig ist, dass es blitzt und kracht, dass ein Riesenfeuerwerk in meinem Leben und um mich herum stattfindet. Wenn ihr von Jesus besondere Action erwartet, ein dramatisches Leben mit besonderen Rettungsversuchen und Rettungsdingen, dann sagt Jesus nein. Echter Glaube glaubt auch dann, wenn es uns richtig mies geht. Deswegen sagt er, ihr glaubt mir alle nur, wenn ihr aufsehenerregende Wunder seht. Und das bewahrheitet sich in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt und eben keiner mehr zu ihm stehen möchte. Da wird gerade wieder über ihn gelacht. Die vorher sich wunderten und ihm zugerufen haben, die verlachen ihn und sagen, komm doch runter, das hast du doch bisher immer gut gezeigt. Jesus kennt diese Tendenz und ich glaube, die ist damals genauso aktuell wie heute, dass man sich sehnt nach außergewöhnlichen Dingen, nach außergewöhnlichen Wundern. Und ganz ehrlich, manchmal möchte ich es auch sehen. Aber das ist nicht das, was trägt. Jesus will keine Faszination von Wundern irgendwie provozieren. Wunder sind für Jesus vor allen Dingen eines, Hinweisschilder. Sie sollen die Menschen auf Gott hinweisen. Auf die Hilfe, die er ihnen geben will. Auf das Leben, das er zu bieten hat. Wunder zeigen etwas von dieser Größe, von dieser Macht Gottes. Und Jesus will, dass man sich dieser Macht anvertraut. Auch wenn das nicht sensationell ist, was manchmal passiert. Und dann passiert etwas. Wenn wir uns diesem Jesus anvertrauen, dann passiert ein ganz anderes Wunder. Dass man jemanden nämlich hat, mit dem man sich mit Haut und Haaren, mit allen Fehlern und Schwächen, mit der verhauenen Prüfung, mit der eigenen Untreue, mit dem aufgebrauchten Kredit, mit dem ganzen Schiss, den man im Leben erlebt und den man fabriziert, zu Jesus kommen kann. Und dieser Jesus, der nimmt einen an, wie man ist. Und hilft einem weiter. Das ist für mich manchmal das viel größere Wunder, als wenn es blitzt und kracht. Dieser Jesus, der liebt uns, der hat ein Anliegen. Dieser Gott möchte mehr als nur da sein und Wunder fabrizieren. Und da lohnt es sich, das auszuprobieren. Denn Gott ist treu in dem, was er sagt und in dem, was er tut. Und das ist das Zweite, dieser Jesus ist ein Gott, der treu ist. Das sieht man im zweiten Teil dieses Textes. Eigentlich ist es eher unauffällig, was da passiert. Jesus geht auf diese Bitte von diesem Mann ein, der sagt, geh, dein Sohn lebt. Punkt. Kein Bibelverskärtchen, keine nette Plauderei, keine Beileidsbekundung oder irgendwas anderes. Nein, kein Zeichen, kein Beweis, dass der Junge irgendwie die Nacht überleben wird. Jesus sagt, geh, dein Sohn lebt. Dieser Rückweg, das kommt nicht so richtig gut raus aus diesem Text. Man muss ein bisschen schauen, wo Kapernaum und Kana liegt. Dieser Rückweg, der betrug 30 Kilometer. Und da der gute Mann gerade keinen Motorroller zur Hand hatte, musste er laufen. Und es war Mittag. Das heißt, er musste sogar noch irgendwo übernachten, weil es zu gefährlich war, nachts zu reisen. Dieser Mann, der steht da mit diesem Satz: Geh, dein Sohn lebt. Ich weiß nicht, ob der die Nacht geschlafen hat. Und die Schritte, die er gelaufen ist, hat er immer im Hinterkopf diesen Gedanken gehabt: Was bitte passiert bei mir zu Hause? Was wird passieren, wenn ich irgendeinen Diener sehe, der mir irgendwie entgegenkommt auf diesem Weg? Wird er sagen: Komm, bemühe dich nicht so, es ist eh zu spät? Wird er sagen: Ja, dein Sohn lebt? Ich weiß nicht, ob ihr in so einer Situation schon mal gestanden habt, wo ihr merkt, dass es absolute Spannung ist zwischen dem, was mich erwartet, und dem, was ich befürchte. Ich hatte vor einiger Zeit einen Mitarbeiter, der notfallmäßig ins Krankenhaus kam. Und wir mussten vor dieser Intensivstation warten und saßen da mit 5 Leuten. Und wir haben Stunde um Stunde gewartet. 6 Stunden lang. Und diese Minuten, die da vergingen, waren wie Stunden. Und die Stunden, die waren wie Tage. Und ich kann mir vorstellen, dass es diesem Mann, diesem Vater genauso durchgeht. Das dringt ihm durch sein Herz und er steht da und er weiß nicht genau, was geht. Der zweifelt genau an diesem Punkt. Stundenlang hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Zweifel. Und irgendwann, am nächsten Tag, sieht er seine Diener ihm entgegenkommen. Und ich kann mir vorstellen, wie das da abgelaufen sein muss. Der rennt wahrscheinlich los und seine Diener rennen auf ihn zu und sie rufen schon: Er lebt! Und er erkundigt sich nach dieser Uhrzeit und die sagen ihm: Ja, um 1 Uhr ging es ihm besser, da ging das Fieber weg. Und dieser Mann erfährt, diese Zusage von Jesus war um 1 Uhr. Geh, dein Sohn lebt. Dieser Mann bekam eine Zusage von Jesus und der hatte den Mut, vielleicht sogar die Verzweiflung, sich genau daran festzukrallen, festzuhalten, um die Erfüllung zu sehen. Das ist die Spannung, die wir im Glauben haben. Und die Bibel ist voll von Geschichten mit genau dieser Spannung im Glauben, wo Glaube und Zweifel irgendwie so gegeneinander prallen, dass es einfach wehtut. Ein Beispiel ist die Apostelgeschichte. Ganz am Anfang, Apostelgeschichte 1, dort ist es so, dass Jesus zum Himmel auffährt, aber seinen Jüngern vorher ein Verbot mitgibt und ein Gebot. Der sagt ihnen: Ihr sollt in Jerusalem bleiben und als Verbot, so geht da nicht weg, und als Gebot: Sie sollen warten auf die Erfüllung der Verheißung, dass sie nicht wie Johannes der Täufer mit Wasser tauchen sollen, sondern mit dem Heiligen Geist. Die Jünger sollen gehorchen und erwarten. Und dann stehen die da drin, Tag für Tag. Die können anfangen, sich regelmäßig zu treffen und irgendwie dafür zu beten, dass es nicht mehr so lange dauert. Sie können anfangen zu fasten, sie können beichten, sie können ihr Leben auf den Kopf stellen, aber beschleunigen können sie das nicht. Sie können eigentlich nur gehorchen und warten. Und dann passiert es. Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Und keine Ahnung, wie lange die gewartet haben, aber es müssen Tage gewesen sein. Gehen wir in die Weihnachtsgeschichte. Anderes Thema, andere Person. Maria und Josef kommen mit Jesus, dem Neugeborenen, in den Tempel und begegnen einem ziemlich alten Mann. Und dieser alte Mann, der hat eine besondere Geschichte. Der hat auch eine Zusage von Gott bekommen. Nämlich, dass er den Messias, den Christus, sehen wird, bevor er stirbt. Ich weiß nicht, wie lange er gewartet hat. Bestimmt nicht nur eine Woche. Und dieser Simeon, dieser alte Mann, dient Gott und wartet genau auf diese Sache. Und ihm geht es mal schlechter gesundheitlich, mal besser. Und jedes Mal, wenn es ihm schlechter geht, kann ich mir denken, dass ich gefragt habe: Was ist denn mit dieser Zusage? Jedes Mal, wenn er ihm morgens das Aufstehen schwer fällt und er seine Krücke zur Seite nehmen muss, um in den Tempel zu kommen, da hat er sich gefragt, was ist denn mit meinen Zusagen? Was ist denn mit diesem Spannungsbogen? Und dann ist dieser Tag gekommen. Er wird vom Geist, der Geist ruft ihn in den Tempel und er findet Jesus, alles andere als die Erwartung, die man sonst hatte. Ein Kleinkind. Und er erkennt ihn als Messias und sagt, jetzt kann ich sterben. Das sind Spannungsbögen. Einen ganz großen Spannungsbogen, der nicht nur eine Woche oder einen Monat oder so betrug, der war bei Abraham. Das ist so das klassische Beispiel. Gott sagt Abraham, ja, du wirst ein großes Volk werden. Und Abraham sagt, super, das ist klasse, da bin ich dabei. Und dann fängt er an zu warten. Dummerweise kann seine Frau keine Kinder kriegen. Und er fängt an zu warten. Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Und es passiert gar nichts. Und der gute Mann wird nicht jünger, sondern irgendwann ist er ein richtiger Tatterkreis. Und was ist? Das Einzige, was ihm einfällt, ist, dass er sich einen Sohn adoptiert. Gezeugt mit seiner Dienerin, Ismael. Da merkt man, dass manchmal der Spannungsbogen im Glauben irgendwo abbricht. Dass sogar so ein großer Mann wie Abraham diese Spannung nicht aushalten kann. Denn er muss insgesamt 25 Jahre lang warten, bis Gottes Zusage Wirklichkeit wird. 25 Jahre. Ich weiß nicht, ob er überhaupt zwei Jahre durchgehalten hätte. Aber Gott steht zu seinen Versprechen. Auf der einen Seite haben wir Gottes Versprechen, auf der anderen Seite erleben wir, dass wir nichts in der Hand haben, außer Gottes Zusage. Das Entscheidende ist nicht, dass wir nicht nur bei den Zweifeln bleiben. Seid bereit, Gott wirklich beim Wort zu nehmen und zu sagen, ich lasse nicht zu, dass irgendjemand mir diese Zusage aus meiner Hand reißt. Ich gehe mit diesen Versprechen weiter. Und wenn ich nicht mehr gehen kann, dann krabbel ich halt und rutsche ich halt auf allen Vieren weiter. Aber ich lebe mit diesen Versprechen weiter und ich halte mich daran fest, bis Gott endlich reagiert. Ich will nicht stehen bleiben und mir es aus der Hand nehmen lassen. Ich will sehen, wohin mich Gott führt, wohin mich seine Verheißung führt. Und wohin? Es führt zu einer intensiven Erfahrung mit Gott. Auf so einem Weg gibt es Ermüdungserscheinungen. Bei Abraham hat man das gesehen. Man glaubt, keine Kraft mehr zu haben. Aber Gott verdammt uns nicht wegen unserer Zweifel. Vielmehr schaut er auf uns und sagt, mein Wort gilt immer noch. Halte dich daran fest und lebe damit. Es kann sein, dass ihr vielleicht mit einigen Kommilitonen nicht klarkommt, mit Arbeitskollegen. Man soll ja gut mit ihnen auskommen, man bemüht sich ja. Aber das gelingt halt nicht immer. Man steht am Rand, fühlt sich rumgeschubst, gemobbt vielleicht. Und dann liest man in der Bergpredigt, dass man sich freuen soll, wenn man Frieden stiftet und sich um Freundlichkeit bemüht. Und wenn man den Arbeitskollegen sieht oder den Kommilitonen, da geht einem das Messer in der Tasche auf. Was machen wir damit? Haltet euch an dieser Zusage Gottes fest. Haltet euch daran fest, dass er wirklich etwas Gutes daraus machen wird. Betet genau dafür und geht wieder auf euren Kommilitonen zu. Geht wieder auf euren Arbeitskollegen zu, so schwer es euch auch fällt. Weil Gott handeln wird. Gottes Zusage steht. Ein Freund von mir, der hatte über Jahre eine extrem schwierige Situation mit seinem Vater. Der war übermäßig mit dem Alkohol befreundet und es kam regelmäßig zum Streit. Mein Freund betete für seinen Vater immer wieder neu, damit er endlich Frieden findet ein neues Leben beginnen kann, sein Leben ordnen kann. Über Jahre hat er dafür gebetet. Und wir haben manchmal zusammengesessen und frustriert die ein oder andere Träne verdrückt. Weil wir genau nichts gesehen haben, genau das nicht gesehen haben. Eine Verheißung irgendwie am Horizont, die in Erfüllung geht. Im Gegenteil. Der fragte sich nicht nur einmal, ob das überhaupt stimmt. Ob Gott überhaupt Gebet erhört. Frieden schafft in Familie. Über Jahre ging das so. Ein Auf und Ab. Und dann tritt er an das Sterbebett seines Vaters mit einem Freund und erlebt, dass Gott seine Zusagen einhält. Dass dieser Vater, der ja so viel getrunken hat, dass der sich Jesus zuneigt, dass Frieden in diese Familie hineinkommt und dieser Mann in Ruhe einschläft, weil Gott es ihm ermöglicht. Diese Familie erlebt Frieden kurz vor der Zielgerade. Gott will, dass wir uns an seinen Zusagen, an seinen Worten festkrallen, so wie Gladys, von der ich am Anfang gesprochen habe, das getan hat. Die hat Gottes Reden gehört. Sie hat gehört, dass Gott ihr etwas zutraut, auch obwohl ihr andere alles abgesprochen haben. Und sie hat sich aufgemacht, Gott zu erleben, diese Zusage in Erfüllung gehen zu lassen. Dieser Mann hat das auch erlebt hier. Für ihn, für diesen Mann aus unserer Geschichte, wird diese Hoffnung, wird Jesus, dieser letzte Notnagel, zur besten Hoffnung, die man bekommen kann. Die Geschichte endet mit dem Satz, er kam zum Glauben an Jesus, er und seine ganze Hausgemeinschaft. Dieser Glaube ist mehr als nur Notnagelglaube. Dieser Glaube vertraut Gott alles an, weil er erlebt, dass Gott treu ist. Und das, was Jesus sagt und Gott zu uns sagt, das hält er ein. Egal, wo du stehst. Das ist manchmal ein Abenteuer. Dodo hat das vorhin so schön gesagt. Gott möchte etwas mit euch anfangen. Es kann auch sein, dass einem manchmal der Wind ins Gesicht bläst. Und trotzdem steht Jesus immer noch da. Sein Wort, was er gesagt hat, ging in Erfüllung. In dem Moment, wo er es ausgesprochen hat. Es lohnt sich, auch wenn man selber immer wieder zweifelt, sich daran festzukrallen. Zu sagen, das möchte ich in der Hand halten. Kann man Gott glauben? Ihn loben, auch in schweren Zeiten? Das kann man. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt. Dass ihr das erlebt und vielleicht in 10, 15 Jahren sagen könnt, es hat sich gelohnt, an dieser Aussage Gottes festzuhalten. Gott beim Wort genommen zu haben. Weil ich intensiver mit Gott in Kontakt gekommen bin. Ich wünsche euch, dass ihr genau das macht, Gottes Zusage in die Hand nehmt und losgeht. Es lohnt sich. Amen.